Ja, wer ist ausreichend für diese Dinge? Möge der Herr mit uns sein, weil wir so ein paar Gedanken miteinander austauschen. Die Predigt heißt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und weil wir so nah am Ende der Zeit leben, und weil die großen Geschehen, die schon seit Jahrhunderten vorhergesagt wurden, jetzt sich vor unseren Augen erfüllen, möchte man fast fragen, wer ist ausreichend für diese Dinge? Und wer wird stehen? Und wie werden wir stehen? Wenn wir uns auf uns selbst vertrauen, dann werden wir nie stehen. Denn nur in Gott, nur in Jesus Christus haben wir überhaupt eine Hoffnung. Und ich danke Gott, dass er ganz am Anfang an, als die Sünde gerade angefangen war, hier auf Erden, schon versprochen hat, dass er die Lösung für dieses Problem ist. Er ist die Lösung. Es steht geschrieben in der Bibel, im 1. Mose 3, 16: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Hier ist das erste Versprechen, dass ein Erlöser kommen wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Aber ohne Blut wird es nicht gehen. Und es ist nicht nur ein Versprechen, sondern es ist auch eine Kriegserklärung. Und seit diesem Tag wütet der Krieg auf dieser Erde. Und seit diesem Tag trennen sich die Menschen in zwei Gruppen. Und diese zwei Gruppen werden bis zum Ende der Tage hier auf Erden gegenwärtig sein. Und die Feindschaft zwischen den beiden Samen wird endgültig auch noch da sein bis zur Wiederkunft. Wo liegt unsere Hoffnung? Auf wem können wir vertrauen? Glücklicherweise, als diese Kriegserklärung kam und das Versprechen eines Erlösers kam, da war der Altar auch sofort dabei. Das unschuldige Tier als Symbol für Jesus Christus wurde sofort geschlachtet, damit die Nacktheit Adam und Evas bedeckt werden konnte. Ein Symbol, das hinwies auf Jesus Christus, der kommen würde und uns bedecken würde mit seiner Gerechtigkeit, wenn wir sie in Anspruch nehmen. Denn Gott zwingt keinen. Sonst hätte er ja uns geschaffen ohne einen freien Willen, damit wir nicht gegen ihn wählen können. Und dieser Opferaltar, in diesem Opferaltar liegt das ewige Leben. Und ohne diesem gibt es kein ewiges Leben. Der Opferaltar und das Versprechen, die stehen nebeneinander. Und nur der Tod des Sohnes Gottes konnte die gerechten Ansprüche des Gesetzes erfüllen. Nichts anderes. Kein Engel, kein Mensch, nur Gott selber, verhüllt in Menschheit, konnte dies erreichen. Welch ein Versprechen! Und wenn es ohne den Altar angefangen hätte, dann hätten wir keinen Fürsprecher. Wenn dieser Altar nicht von Anfang an da gewesen wäre, dann wären wir ohne Hoffnung, wir wären verloren. Und diese zwei Gruppen seit dieser Kriegserklärung sind immer noch hier. Es gibt nur zwei Seiten. Da trat Elia zu dem Volk und sprach, wie lange hinktet ihr nach beiden Seiten? Englisch, two opinions. Zwei Ansichten. Nicht drei oder vier oder fünf. Zwei Ansichten. Wie lang hinkt ihr zwischen zwei Ansichten auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folget ihm nach. Ist es aber Baal, so folget ihm. Und das Volk antwortete ihm nichts. Es war stumm. Ich glaube, Adam und Eva haben sich gesehnt. Sie haben sich gesehnt nach diesem Erlöser, denn sie hatten gerade alles verloren. Das Kleid der Gerechtigkeit war weg. Ein Fell bedeckte sie, ein Symbol auf ein zukünftiges, großartiges Geschenk der Erneuerung. Sie hatten Eden verlassen. Und sie sehnten sich auf diesen Erlöser. Und als Kain geboren wurde, da dachten sie, da ist er. Er wird uns wieder zurückführen. Aber die Feindschaft und Satan bearbeitete den Kain. Und er gewann ihn für sich selbst. Und dann wurde der Nächste geboren, der nächste Sohn. Und die Hoffnung war auf ihn, denn er war mild und er war gutmütig und er war gehorsam. Und er tat es nicht, weil er musste, sondern aus seinem Inneren heraus. Und der Hass, der brannte gegen ihn und durch Kain erschlug er ihn. Und somit floss das Blut von Anfang an. Und das Blut fließt noch immer. Ja, wer ist ausreichend für diese Dinge und wie sollen wir in dieser Zeit, in der wir leben, überhaupt das bestehen, was auf uns zukommt? Wir haben jetzt die ganze Geschichte der Menschheit hinter uns. Wir haben eine Bibel, wo jedes Ereignis aufgezeichnet ist, wo jeder Charakter festgehalten wird, wo jedes Versagen sorgfältig aufgezeichnet ist, wo jede Abkehr aufgezeichnet ist, wo jede Zurückkehr aufgezeichnet ist, was die Bedingungen waren, damit wir das lernen können, was es heißt, in diesem Kampf zu überleben. Und welch ein Vorrecht, welch ein Vorrecht, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo alles, was verheißen wurde, gerade jetzt in Erfüllung geht. Und dieser letzte große Endkampf vor uns steht. Das ist einfach sonderlich. Und so müssen wir jetzt in diesem Buche uns hinein vertiefen. Wir müssen die Charaktereigenschaften der Persönlichkeiten in diesem Buch müssen wir studieren, damit wir jetzt aus ihren Fehlern lernen. Denn alle die Eigenschaften, die hier aufgeschrieben stehen, die tragen wir mit uns herum in unserem eigenen Herzen. Und wenn wir diese Eigenschaften nicht überwinden, dann werden wir überwunden werden. Das ist ein Kampf. Es ging um Gehorsam. Schon im Garten Eden ging es um Gehorsam. Gott hat gesagt, wie das Opfersystem vor sich gehen sollte. Und Kain hat gesagt, ich bringe meine Werke. Ich tue es, so ich will. Ich werde was bringen. Und Abel tat es genau, wie Gott es gesagt hatte. Und das wurmte den Teufel. Aber sogar Menschen, die gerne tun wollen, was Gott von ihnen verlangt, stehen genauso in Gefahr wie diejenigen, die sich auflehnen und sagen, ich werde es auf meinem Weg tun. I'll do it my way. Denn war Petrus nicht für die Sache? Waren die nicht für die Sache? War Judas am Anfang nicht für die Sache? War Saulus am Anfang nicht für die Sache? Und was ist mit denen passiert? Wir haben nichts, was Gott uns nicht schon vorher gegeben hat, dass wir ihm opfern könnten. Nichts. Alles auf dieser Erde gehört ihm. Das Vieh auf 1000 Hügeln gehört ihm. Wenn er Hunger hätte, er würde uns nicht fragen brauchen, denn alles gehört ihm. Alles gehört ihm. Also was können wir ihm bringen? Unsere Tugend? Wir haben keine. Wir haben gar nichts, was wir ihm bringen können. Und trotzdem glauben viele, dass sie doch etwas haben, was sie ihm bringen können. Da steckt so ein bisschen Kain in jedem von uns, in jedem Einzelnen. Das Gesetz ist nicht nur tun. Das Gesetz ist eine Herzenssache. Das Gesetz ist nicht nur eine Regel, die ich auslebe. Dass Menschen sehen, wir halten das Gesetz. Da sind die, die die Gebote halten. Sie gehen an dem richtigen Tag zur Kirche. Da kann man ja so einen Stolz entwickeln gegenüber denjenigen, die es eben gerade nicht richtig machen. Das Gesetz ist ein Symbol der Liebe. Und wenn wir uns nicht in Christus verlieren, dann können wir nicht der Welt ein Bild geben von dem, was es heißt, ein Volk zu sein, das die Gebote Gottes hält und den Glauben an Jesu. Die beiden können nämlich nicht getrennt werden. Da ist ein Und zwischen ihnen. Ich kann nicht die Gebote halten und dann noch sagen, ich glaube an Jesus, ohne dass ich die beiden aneinander verbinde. Und wer ist dann mein Beispiel? Wer ist mein Lebensvorbild? Das kann doch nur Jesus Christus sein. Und ich kann es auch nicht aus eigener Kraft tun, denn dieses ist ein Kontrast. Man muss entweder geistlich das Gesetz halten oder es wird zur Zeremonie. Ceremony, ist das das richtige deutsche Wort? Ich weiß nicht. Zeremonie. Und dann wird es nur eine Tat. Es sieht gut aus von draußen und die Pharisäer haben sich ja gerühmt. Sie haben alles richtig getan. Sogar die Mücke haben sie rausgeholt. Aber ist das das Bild, das wir der Welt zeigen wollen? Hier sind die, die die Gebote halten und den Glauben an Jesu. Wenn das nicht eine Herzsache wird, dann werden wir nie die Herzen der Menschen erreichen. Es fordert das Herz und nicht nur ein richtiges Verhalten. Und darum geht's. Es steht geschrieben in der Bibel in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie. Wir sind unheilig. Wir sind unrein. Und die Bibel sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wenn wir nicht dieses Wort essen und trinken, werden wir nie die Wahrheit verstehen, wenn wir nicht die Persönlichkeiten hier drin, die hier drin aufgeschrieben sind, studieren, die Eigenschaften und im Rahmen der Ewigkeit und des Lichte Gottes, wenn wir sie nicht in diesem Rahmen betrachten, dann ist es ein totes Buch. Aber es ist kein totes Buch. Es ist das lebendige Wort Gottes. Denn Christus ist nicht tot. Er lebt, er ist auferstanden. Heilige sehen deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Hebräer 12, Vers 14 sagt, jaget nach den Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Gefährliche Sache. Wenn wir nicht diese Heiligung empfangen, wenn wir sie nicht ernten aus diesem Buche, dann werden wir den Herrn nicht sehen. Hier ist etwas, was hier passieren muss. Und wir, gerade wir stehen vor den größten Ereignissen in der Geschichte der Menschheit und wir müssen Gott repräsentieren. Was für ein Bild tragen wir zur Menschheit? Und das müssen wir uns täglich fragen. Was repräsentieren wir? Schmachten wir nach dem Charakter Christi? Oder tun wir es, weil es so geschrieben ist? Das ist ein großer Unterschied. Schmachten wir nach dem Charakter Christi? Und was heißt es, nach dem Charakter Christi zu schmachten? Das heißt auch gleichzeitig zu schmachten nach seiner Demut und zu schmachten nach seiner Dienstbarkeit. Tun wir das? Tun wir das? Oh, haben wir alle so ein Stückchen Pharisäer in uns, der sich zufrieden gibt mit den äußerlichen Formen und sagt, ich halte ja die Gebote, ich glaube ja an Jesu, aber bin ich transformiert? Bin ich verändert? Habe ich den Blick in seinen Augen gesehen, als er da am Kreuz hing? Das ist die Frage, die wir uns fragen müssen. Und wenn wir uns die Charaktere anschauen in der Bibel, dann sind sie ja sonderlich. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und was macht der? Er fällt auf beklagenswertiger Weise. Und er rutscht bis in die Tiefe hinein. Aber dann auch dieser schöne Psalm der Buße. Wasch mich mit Hyssop, dass ich wieder rein werde. Und diese Buße und diese Abhängigkeit von Christus, dieses Flehen in seinem Wesen, das ist eine Lehre für uns, denn wir alle sind Davids. Ich lasse mir nicht erzählen, dass da einer ist, der nicht mal so mit den Augen gemacht hat. Ich lasse es mir nicht erzählen. Oder die Propheten, wie sie standhaft waren, trotz den Umständen, wie ein Jeremia stand, obwohl sie ihm seine Dinge zerrissen und ihn da einkerkerten. Und Daniel ist das Beispiel, was in der Bibel, naja, ich will was sagen, am Anfang mir Sorgen bereitet hat. Denn er macht ja nie einen Fehltritt. Ich lese nirgends in dem Buch Daniel, dass Daniel verfehlt, aber er zählt sich immer zu den Seinen, wir haben gesündigt. Er ist das typologische Beispiel von dem, was wir in Christus sein müssen. wenn wir diese Endzeit überleben wollen. Er ist die Typologie. Er ist das, was jeder sein muss in seinem Lebensstil, in seinem Gebetsleben, in seinem Verhalten, in seinem Umgang mit den Nichtgläubigen. Das ist, was wir sein müssen. Das ist das Ideal. Das ist die Typologie. Darum ist er ohne Tadel. Da ist kein Fehler. Aber er ist nur ohne Tadel, weil er das nur sein kann, wenn er sich verloren hat in Jesus Christus. Und so müssen wir auch sein am Ende. Es muss etwas Wünschenswertes sein. Wenn Menschen uns ansehen, dann wollen sie auch so leben, wie wir leben. Nicht, weil es ein Tunsein ist, das gemacht werden muss, sondern weil es aus dem Herzen ist und ein Glanz hat, der nicht menschlich ist, der übermenschlich ist. Wir müssen uns in Christus verlieren. Und Daniel war inmitten von Babylon. Alles, was Babylon zu bieten hatte, war ringsrum. Er war nicht in einem Kloster. Er hat sich nicht versteckt, die Türen zugemacht und sagt, Welt bleibt draußen. Nein, er war erster Minister. Er war ein angesehener Mann in Babylon. Er hatte seine Feinde, aber sie konnten ihn nicht zum Fall bringen. Denn wenn es ging um eine Wahl zwischen was Gott sagte und was der Mensch sagte, war er unbewegbar. Aber er hatte nie das Verlangen, alle ringsherum um sich zu vernichten. Er war immer demütig, er war immer liebenswürdig. Es ist eine wunderbare Geschichte, um sich diesen Charakter zu betrachten und zu denken, dass Gott diesen Charakter als Symbol gebraucht hat für die Endzeitgemeinde. Wir müssen das Buch Daniel studieren. Hier lebt er in dieser Umgebung und er ist ein Licht. Er ist ein Licht, das sogar der König Nebukadnezar, obwohl er für alles steht, was Auflehnung gegen Gott ist, obwohl er diesen Stolz in sich hat und obwohl er diese Macht hat, sich nachher Gott übergibt und den Gott Daniels anbetet. Ist das nicht wunderbar? Das ist unsere Aufgabe. Wir leben unter Babyloniern. Der Einfluss Babylon ist ringsrum, aber er darf uns nicht in Anspruch nehmen. Unsere Augen müssen woanders sein. Und ich behaupte, die Babylonier werden es sehen. Und sogar Mächtige unter ihnen, die total eingenommen sind von einem ganz anderen Geist, werden sagen, das ist wünschenswert. Das möchte ich auch haben. Und diesen Gott, der dem Löwen den Mund zumacht, der das Feuer nicht erst seine Menschen versengen lässt, den Gott möchte ich auch haben. Aber dann müssen wir auch dieses Vertrauen haben. Und ich sah einen anderen Engel, der hatte ein ewiges Evangelium. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchte Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir haben eine ganz besondere Botschaft. Wir haben eine Botschaft in dieser Zeit, die die ganze Welt erreichen muss und zerreißen muss. Sie jagt um die Welt wie diese drei Engel hier um diesen Kreis. Und die ganze Welt muss erleuchtet werden mit dieser Botschaft. Und wie soll sie erleuchtet werden, wenn sie kein Licht in sich hat? Und wer ist das Licht der Welt? Jesus Christus. Wenn wir Jesus Christus aus diesem Ereignis, aus dieser Tat, was uns aufgetragen ist, wenn wir den da entfernen, dann können wir genauso gut zu Hause sitzen. Wir sollen nicht an dem gleichen Joch ziehen. Wir sollen uns nicht vermischen. Wir sollen getrennt bleiben, so wie Daniel getrennt blieb in Babylon. Wir sollen nicht untereinander Gemeinschaft schmieden. Wir müssen nicht Kontrakte und Konkordate angehen. Denn zwischen Finsternis und Licht gibt es keinen Kompromiss. Wir müssen stehen. Wie sagt Ellen White, like the needle to the pole. Wie die Nadel zur Säule oder was auch immer. Und in diesem Krieg können wir nicht Selbstvertrauen haben. Hier sind wir nicht in der Mehrheit, wir sind in der Minderheit. Und wenn wir in der Minderheit sind, dann können wir leicht beängstigt werden. Außer wenn unsere Augen geöffnet sind, so wie Gehasi, und wir sehen die Scharen des Himmels, die sich hinter dieser Botschaft stellen, dann brauchen wir keine Furcht haben. Dann ist das etwas, was von Gott kommt und von niemand anders. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Früchte. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Von allen Menschen auf Erden sollten wir Christus am meisten repräsentieren. Noch zwei Charakter oder drei, die vielleicht sehr wichtig sind in dieser Hinsicht, ist Petrus, Judas und die Pharisäer als Ganzes, als Beispiel. Der Petrus mit seiner stürmischen Natur, der vor nichts Angst hatte, der so viel Selbstvertrauen hatte. Herr, wenn sie dich alle verlassen, nicht ich. Und als sie kamen, die Soldaten, er war sofort bereit. Er hatte das Schwert, er ging auf sie los, er schlug zu, das Ohr flog in die Richtung. Und Jesus sagt, tu mal weg das Schwert, nimm das Ohr, hängt es wieder an. Und dieser stürmische Petrus mit diesem gewaltigen Selbstvertrauen, der kommt und folgt seinem Herrn nach. Und die erste Frage von einer Frau kippt ihn um. Denn er hat es nicht von dieser Seite erwartet. Einen Soldaten, der auf ihn zukommt, schwer. Aber hier, das war ja was ganz anderes. Und so versagt er. Warum hat er versagt? Weil er sich auf sich selbst berufen hat. Er hat sich verlassen auf sich selbst. Er hat sich nicht verloren in Jesus Christus. Er hat nicht die Abhängigkeit gespürt. Wenn wir keine Abhängigkeit spüren in dieser Zeit, in der wir leben, werden wir nicht stehen bleiben. Wir werden wie Petrus fallen. Wir haben alle Petrus in uns. Alle. Und ein gefallener Petrus, der Buße tut, und ein abhängiger Petrus wird, der kann bis zum Tode den Herrn folgen. Wir haben alle ein bisschen Petrus in uns. Und Judas, wenn wir ein bisschen tiefer studieren und auch im Geist der Weissagung lesen über Judas, es war nicht nur seine Absicht, um Geld zu bekommen und die Taschen voll zu stecken. Er hatte diese Neigungen, ja. Er liebte das Geld, Aber er wollte auch haben, dass Jesus Christus endlich mal zeigt, wer er ist. Er hatte die Nase voll bis hier, dass Jesus nur Menschen heilt und Sünden vergibt und einen Arm um die Leutchen zieht und so weiter. Er wollte endlich mal Faust auf den Tisch. Jesus Christus soll zeigen, wer er ist. Er soll sich als Messias entpuppen. Er muss die Macht übernehmen. Er muss die Feinde zerschmettern. Und Jesus war genau das Gegenübergesetzte von seiner Erwartung. Und darum dachte er, ich helfe ihm ein bisschen. Ich helfe ihm, ich zwinge ihn. Ich zwinge ihn, ich verrate ihn. Und dann ist es ja vorbei. Dann entweder entpuppt er sich und wir haben endgültig das Ende, oder er war es nicht. Er wollte ihm helfen. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen Judas in uns. Ich habe ein bisschen Judas in mir. Ich weiß nicht, ob ihr auch ein bisschen Judas in euch habt. Herr, wann zeigst du endlich deine Kraft? Wann schlägst du mit der Faust auf den Tisch und sagst, so weit und nicht weiter? Und was ist hier los mit den Pharisäern in der Gemeinde? Ich räume jetzt auf. Ich wäre ein guter Judas gewesen. Aber ist das, was der Herr will? Will er alles kurz und klein schlagen und aufräumen und sauber machen und regieren mit einer Wucht und einer Macht, dass kein Mensch ihn lieben kann, weil er liebenswürdig ist? Judas hat es verkehrt verstanden, aber er ist zu weit gegangen. Wir dürfen nicht in dieser Zeit, in der wir leben, wo wir so viel Schlimmes sehen in unserer Gemeinschaft, was uns das Herz zerreißen will, dann den nächsten Schritt machen und zum Judas werden. Nicht in dieser Zeit. Denn wir dienen nicht diesen Christus, der in Judas' Kopf war. Wir dienen einen ganz anderen Christus. Wir dienen den Christus, der das Ohr wieder dran klebte und der zum Kreuz ging und starb. Also nicht mein Wille geschehe, Herr, dein Wille geschehe. Und alle haben wir etwas Pharisäer in uns. Jeder von uns hat ein bisschen Pharisäer. Ja, ich bin ja nicht so wie die. Ich halte ja wenigstens die Gebote Gottes. Ich gehöre zu der Gemeinde, die die Gebote Gottes halten. Und ich weiß, wer der Antichrist ist. Und ich weiß, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Und ich weiß, wer das Bild des Tieres ist. Und ich weiß, was der Lösungsplan ist. Ist es genug, diese Dinge zu wissen? Oder rühmen wir uns vielleicht, dass wir es wissen? Und das ist eine Krise. Christus möchte haben, dass wir verwandelt werden, dass wir vom stürmischen Petrus verändert werden in den demütigen Petrus, dass wir den Pharisäer in uns auslöschen lassen. Ich kann ihn nicht selber auslöschen, denn wie kein habe ich die Neigung, um etwas zu bringen, was wünschenswert ist. Schau mal hierher, ich habe dieses überwunden. Bumm! Dann sieht man, wie man es überwunden hat. 2. Korinther 3, Vers 5. Denn wir sind nicht aus uns selber tüchtig, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Das sagt die Bibel. Aber dieses Wort tüchtig, das ist im Griechisch hikanos. Und das bedeutet eigentlich kompetent. Wir sind nicht aus uns selber kompetent, um diese Dinge zu tun. Es hat auch noch die Bedeutung angekommen. Wir haben es erreicht. Wir sind da. Wir sind siebenten Tags Adventisten. Nein. Wir sind, es hat auch die Bedeutung fit. Wir sind fit. Wir können es. Denn wir sind nicht aus uns selber fit, kompetent angekommen, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Fähigkeit, unsere Tüchtigkeit, unsere Kompetenz, unser Fitsein, unser Angekommensein kommt von Gott. Und als Siebenten-Tags-Adventisten mit einer Botschaft an einer Welt, die es so nötig hat, müssen wir diesen Jesus repräsentieren. Christus hat nicht verhindert, dass Petrus versucht wurde. Er hat es nicht verhindert. Er hätte es verhindern können. Er hat es nicht verhindert. Um wessen Willen hat er es denn nicht verhindert? Um Petrus Willen. Um Petrus Willen. Damit Petrus endlich erkennt, wer und was er ist. Damit er dieses stürmische Ich, dieses Selbstvertrauen endgültig begräbt und sich verliert in Jesus Christus. Und wir müssen so sein, das ist die Endzeit. Wir müssen uns verlieren, sonst werden wir verloren. Er wurde wieder bestätigt in seiner Rolle. Aber nicht, vor dem der Herr vor allem ihn auf so einer lieben Weise gefragt hat. Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Das Griechische ist ja noch interessanter. Und dann diese Traurigkeit. Nicht, weil er getadelt wurde, sondern weil er einsah, wie schwach er eigentlich ist. Obwohl mit dem Schwert konnte er umgehen. Das Evangelium ist nur effektiv, wenn es gepredigt wird aus einem Herz, das durch Christus erwärmt wurde und erhöht durch eine lebendige Verbindung mit ihm, der das Wort, das Leben, der Weg und die Wahrheit ist. Sonst ist unser Reden nutzlos. Wann hatten denn die Apostel Kraft? Als sie noch in dieser Schule waren oder als sie ausgerüstet wurden mit einem Geist, den sie vorher nicht kannten? Johannes, wie war der vorher? Er donnerte. Und wie war er am Ende? Der Demütigste. Er schreibt, der den Christus liebte, aber er sagt nicht, wer es war. Selbstverlöhnung. Das ist, was wir nötig haben. Matthäus 11, Vers 29. Nehmet auf mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so ihr Ruhe findet für eure Seelen. Sanftmut, Demut sind nicht die Eigenschaften, die Kain großen Wert drauf legte. Das sind nicht die Eigenschaften, auf die die großen Männer der Welt und die etwas erreicht haben, durch über andere rüber zu laufen und sie aus dem Weg zu fegen, erreicht haben. Das sind Eigenschaften, die aber einen großen Wert im Himmel haben. Und die Engel schauen mit Erstaunen und mit Erwartung auf diese Welt und vor allem auf diese Gemeinde. Die Engel schauen mit Verwunderung auf uns nieder und sehnen sich, um zu sehen, wie dieser Charakter geändert wird in das Bild Christi. Im Himmel gibt es keinen einzigen, der den anderen überwältigen will. Was ist ein Kontrollfreak in Deutsch? Einer, der andere vermetzen will. Denn einer ist dann glücklich und der andere muss immer unglücklich sein. Es gibt keine solchen Menschen im Himmel. Sie können nicht in den Himmel eingehen. Wenn wir nicht bereit sind, wie Jesus Christus, die Türen zu öffnen, die Vögel fliegen zu lassen, damit sie ihren freien Willen ausüben können, in der Ehe oder wo auch immer, werden wir nicht den Himmel sehen. Wir müssen den Charakter Jesu haben. Und in einer Welt wie unsere, wo die Wahrheit zerschmettert am Boden liegt, umso mehr muss die Welt sehen, was wir glauben. Jesaja 38, Vers 17 steht geschrieben: Siehe, um Frieden war ich bitterlich bekümmert. Das Englisch sagt: For peace I had great bitterness. Um des Friedens willen hatte ich es schwer. Ich habe nicht verstanden, was Gott mit mir macht. Um des Friedens willen musste ich viel leiden. Können wir es so übersetzen. Aber du hast meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Und das ist mein Gebet heute für Gottes Gemeinde. Wir stehen am Ende der Zeit. Die Welt sucht und schreit um Hilfe. Repräsentieren wir Jesus Christus auf so einer Art und Weise, dass diejenigen, die es sehen, es auch wollen. Amen. Kommen wir beten. Lieber Heiland, dein Volk steht und alle haben wir ein Stückchen stürmischen Petrus, ein Stückchen Judas, ein Stückchen Pharisäer in uns. Aber du möchtest uns zum Daniel verwandeln. Dein typisches Bild von deiner Endzeitgemeinde. Ein Bild von einem, der steht für Wahrheit, wenn der Himmel auch fiele. Der in die Höhle des Löwens geschmissen würde, eher als dich zu verleugnen. Aber doch so ein Beispiel zu sein, dass die Könige von Babylon sich fragen werden, wie kann ich diesem Gott dienen? Hilf uns, o Herr, um gute Repräsentanten zu sein. In Jesu Namen. Amen.